Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eastern Conference Final 2026, Carolina Hurricanes gegen Montreal Canadiens. Eine Serie mit unterschiedlichen Vorzeichen, unterschiedlicher könnten sie kaum sein in gewissen Bereichen. Und das wird eines der Themen heute sein. Natürlich viele verschiedene Aspekte rund um die beiden Mannschaften. Was sind Vorteile, was sind vielleicht Nachteile? Ihr kennt das, erstmal so ein bisschen der Blick zurück. Die Hurricanes, die haben die Metropolitan Division gewonnen, 53 Siege, 113 Punkte. Die Canadiens, die hatten 48 Siege, 106 Zähler waren es in der Atlantic und damit Platz 3. Die Hurricanes übrigens auch die Eastern Conference gewonnen, deswegen haben sie natürlich jetzt auch Heimrecht in dieser Serie. Carolina mit einem perfekten Rekord bisher. Ottawa 4-0 geschlagen. Philadelphia 4-0 geschlagen. 8 Partien nur. Das Minimum absolut, was man haben kann nach 2 Runden. Auf der Gegenseite das Maximum. Die Canadiens in Spiel 7 gegen Tampa gewonnen. In Spiel 7 gegen Buffalo gewonnen. Und deshalb jetzt ebenfalls im Eastern Conference Final. Die beiden Teams, die haben dreimal in dieser Saison gegeneinander gespielt und ganz interessant, alle drei Partien wurden von den Canadiens gewonnen. 7-5, 5-2 und 3-1. Das ist ein Torverhältnis von 15-8. Jetzt ist es ja häufig so gewesen bei anderen Playoff-Serien, dass ich gesagt habe, naja, so richtig Mehrwert haben jetzt diese Ergebnisse in der regulären Saison nicht gehabt, weil sie vergleichsweise lange her sind. In diesem Fall ist es aber so, wir hatten zumindest 2 Spiele Ende März und Jakob Dobisch hat alle 3 Partien im Tor gestanden, hat alle 3 also gewonnen, 92%ige Fangquote. Und Andersen hat 2 der 3 Spiele gehabt und der hatte eine Fangquote von ganz knapp über 80%. Also das nur mal so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man einen direkten Vergleich betrachten möchte zwischen den beiden Teams. Es ist die 8. Serie zwischen den Franchises. Was heißt das? Die Carolina Hurricanes waren früher die Hartford Whalers. Übrigens eines der besten Logos in der Sportgeschichte, würde ich mal sagen. Schaut euch das mal an, Hartford Whalers, das Logo. Und mal kurz so ein bisschen draufschauen, überlegen, was da alles so drin ist. Ganz, ganz cool gemacht. Die Hartford Whalers, der Vorgänger der Carolina Hurricanes, die hatten 5 Serien gegen die Montreal Canadiens. Alle 5 wurden verloren. Aber seitdem es die Carolina Hurricanes gibt, gab es 2 Serien zwischen Carolina und Montreal und die gingen beide an das Team aus Raleigh. Es ist allerdings jetzt auch der erste Vergleich in einem Eastern Conference Final. Also 2002 und 2006 haben sich die Teams schon mal gesehen in den Playoffs und einmal in der ersten und einmal in der zweiten Runde und die gingen beide dann an die Carolina Hurricanes. Die Statistiken, da mache ich es wieder so, wie ich das auch im Western Conference Finale gemacht habe. Ich schaue auf die Statistiken aus den Playoffs und bewerte so ein bisschen, ob das deutlich abweicht gegenüber dem, was in der Hauptrunde passiert ist. Bei den Toren sind die Carolina Hurricanes mit 3 geschossenen Toren aktuell im Schnitt das 8. beste Team in der NHL. In der regulären Saison waren sie die 2. beste Mannschaft. Die Canadiens sind auf Platz 7 ein bisschen mehr Tore geschossen im Durchschnitt. Man muss aber eben dann auch sagen, sie hatten eben auch teilweise Verlängerungen mit dabei, wobei natürlich auch Carolina die Verlängerungen mit hatte in der Serie. Und sie haben sich beide Teams so ein bisschen verschlechtert, also sind weniger Tore gefallen als in der Hauptrunde für die beiden Mannschaften. Bei der Verteidigung Carolina mit Abstand das beste Team defensiv. Sie haben in den beiden Serien jeweils 5 Tore bekommen, also 1,25 in beiden Runden im Schnitt. Sie waren in der regulären Saison das 7. beste Team, also weiterhin eine sehr, sehr gute Defensive. Bei Montreal ist es so gewesen, die waren Durchschnitt in der regulären Saison und jetzt im Prinzip in den Playoffs auch Durchschnitt. Es reicht aber auch wieder eine kleine Verbesserung, um insgesamt dann zwei Serien zu gewinnen. Und wenn du dann so eine Partie dazwischen hast wie das 3-8 gegen Buffalo, stört dich das ja nicht. Du kannst dreimal 3-8 verlieren. Wenn du viermal 1-0 gewinnst, hast du trotzdem die Serie. Also das ist ja natürlich dann eine kleine Binsenweisheit. Die Special Teams. Interessante Gegensätze. Carolina aktuell beim Powerplay 13,5%. Das war fast doppelt so gut in der regulären Saison. Da waren sie Top 5, Platz 4 war das. Also schon nicht so schlecht. Die Canadiens aktuell mit genau 25% Erfolgsquote. Die waren auf Platz 10 in der regulären Saison. Also sagen wir mal, Montreal hat so ein bisschen das bestätigt aus der regulären Saison, ein Stück besser. Und die Hurricanes, die haben im Moment noch Probleme in Überzahl. Wo sie aber überhaupt gar keine Probleme haben, ist in Unterzahl 95% Erfolgsquote. Das knüpft nicht an die Hauptrunde an, aber an die Jahre vorher. Da waren sie immer ein sehr, sehr gutes Unterzahl-Team, die Hurricanes. Sie haben 2 Tore kassiert in Unterzahl in den gesamten Playoffs und sie haben sogar einen Shorthander, das heißt also -1 lediglich quasi, wenn man das Verhältnis nimmt, dort im Powerplay. Auf der anderen Seite, Montreal hat eine Quote von 74,1% und die ist nicht viel schlechter als das, was sie in der regulären Saison hatten. Also da würde ich schon sagen, Vorteil für das Unterzahlspiel von Carolina und die Canadiens müssen schauen, dass sie entweder im Powerplay weiter so gut treffen oder bei 5 gegen 5. Aber da kommen wir dann jetzt auch zu, nämlich zu den Advanced Metrics. Und die sind alle bei 5 gegen 5. Ja, im Grunde Carolina, alles Top-Werte bis auf die Schussquote. Platz 2 beim Corsi-Wert, Platz 1 bei Goals for, Platz 2 bei Expected Goals for, Platz 1 bei der Fangquote 95,9% bei 5 gegen 5. Bisher in den Playoffs. Bei den Canadiens sitzen, also kurz der Vergleich zur regulären Saison, da waren sie ähnlich gut bis auf die Fangquote. Da lag Carolina auf Platz 26. Ich komme nachher noch dazu, was das für ein Risiko sein könnte dann im Hinblick auf dieses Eastern Conference Final. Die Canadiens, die waren in der regulären Saison nicht besonders gut, was die Advanced Metrics betrifft in manchen Bereichen und in den Playoffs hat sich da nicht wirklich viel verändert. Corsi-Wert deutlich schlechter als der Gegner. Groats Forward Platz 4. Klar, sie haben getroffen, weil sie die Serien auch gewonnen haben dann letzten Endes. Expected Goals Wert auch wieder schlechter als der Gegner. Fangquote, die ist mit Platz 5 in Ordnung. 92,3%. Auch dafür, dass sie zweimal über 7 Spiele gehen mussten, ist das auch, finde ich, akzeptabel. Und die Schussquote, die ist besser als die von Carolina. Ganz interessant, beide haben bei der Schussquote ein bisschen was verloren, aber vom Verhältnis her, vom Abstand her, ist das immer noch ähnlich. Montreal schließt einfach effizienter ab und die Hurricanes haben schon seit Jahren, das wissen wir ja, Probleme, da wirklich dann entsprechend kaltschnäuzig vorm Tor zu agieren. Also das ist etwas, ja, und ansonsten spiegelt natürlich vieles davon auch die Art und Weise wieder, wie manche Partien gelaufen sind. Spiel 7 zum Beispiel gegen Tampa Bay, wo sie deutlich unterlegen waren, die Canadiens. Da ist natürlich ein extremer Corsi-Wert dann für den Gegner gewesen. Und auch Spiel 7 jetzt gegen Buffalo ab dem 2-0 haben sie quasi erstmal das Spielen eingestellt. Auch das ist eben etwas, das dazu führt, dass die Advanced Metrics Werte bei den Canadiens einfach schlechter sind. Aber sie haben sich ja damit auch ein bisschen wohler gefühlt, würde ich sagen. Und die Serien, wie gesagt, dann gewonnen. Dann kommen wir zu der Besonderheit. Die Carolina Hurricanes sind zum einen das erste Team seit Einführung der Best-of-Seven-Serien in allen Runden, dass die ersten 8 Partien in einer Playoff-Saison gewonnen hat. Das gab es noch nicht. 1987 wurde das Ganze eingeführt, also dass auch die erste Runde über 7 Spiele geht. Jetzt mal ausgenommen diese Bubble-Saison in der Covid-Ära. Seit 87 gibt es eben dann in allen NHL-Playoff-Runden 7 Partien. Und tatsächlich ist es so, dass Carolina das erste Team ist, was beide Serien, Serie 1 und Serie 2, Runde 1, Runde 2, gesweept hat. Also das schon mal eine Besonderheit. Dann haben sie noch einen neuen Rekord aufgestellt. Es sind 11 ganze Tage, im Prinzip auch 12, wenn man jetzt die Anfangszeit mitberechnet, zwischen dem letzten Spiel am 9. Mai und dem Start für die Carolina Hurricanes. Das ist die längste Pause seit 107 Jahren. 1919 gab es auch mal so eine Pause, die länger war. Da waren die Regeln aber auch noch anders. Da war es dann, glaube ich, auch nicht nur ein NHL-Team, was die Finalserie gespielt hat, sondern auch noch aus anderen Ligen quasi dann ein Quervergleich. Also im Grunde in der NHL-Geschichte die längste Pause zwischen zwei Serien für eine Mannschaft. Ich habe das ja auch gesagt gehabt, dass es sehr ungewöhnlich war, dass die begonnen haben, Carolina und Philadelphia, bevor die Serie zwischen Tampa und Montreal zu Ende war. Und Carolina hatte den Sweep fertig, da hatte die Serie Buffalo-Montreal gerade 3 Partien erreicht, meine ich. So. Also das ist schon bemerkenswert. Und die Frage ist jetzt natürlich, es ist ein Vorteil in gewissen Bereichen, ja, aber wie weit ist es wirklich ein Vorteil und was für Probleme können daraus entstehen? Zum einen, klar, du bist ausgeruht, du bist gesund. Es ist nicht so, dass sie irgendwelche Verletzungen haben. Nikishin kommt zurück, da hat er die Gehirnerschütterung gegen die Senators. Also im Prinzip volle Kapelle bei Carolina. Nur, sie haben auch keine Game-Action gehabt. Zum Beispiel auch der Torhüter Anderson hat keine Game-Action gehabt. Jetzt hat das zwischen Runde 1 und Runde 2 nicht so große Auswirkungen gehabt, wobei die Pause da auch nicht ganz so lange war. Und ja, man muss es sehen. Also das ist sicherlich etwas, was schwierig werden könnte, vielleicht am Anfang. Natürlich musst du auf der Gegenseite sagen, Montreal hat 14 Partien in den Knochen. Die sind auch vergleichsweise gesund, aber haben natürlich wesentlich mehr gespielt, sind vielleicht ein bisschen mehr angeschlagen, als das dann eben der Fall bei Carolina ist. Und ja, das könnte auch dann im Verlauf der Serie, wenn es wirklich länger dauern sollte, dann könnte das schon dazu führen, dass dann irgendwann die Hurricanes ein paar Körner mehr haben, dass sie etwas mehr Energie haben, dass sie etwas mehr auch noch oder weniger Ausfälle haben, weil eben an der Stelle noch nicht so die Blessuren da sind, nicht irgendwo angeschlagen oder so. Also das kann etwas sein, was dann vielleicht den Ausschlag geben wird am Ende gegenüber den Montreal Canadiens. Es ist auch ein Punkt, da komme ich auch gleich zu. Wir reden hier über das jüngste Team seit 1993, was ein Conference-Finale erreicht hat. 1993, wer könnte da gewesen sein? Ach ja, das waren die Canadiens selber und damals haben sie den Stanley Cup gewonnen. 25,61 Jahre im Durchschnitt, das Alter der Montreal Canadiens. Die Carolina Hurricanes sind auf Platz 19, im Durchschnitt 29,08 Jahre alt. Also das sind dann schon 3,5 Jahre Unterschied an Erfahrung. Aber auch das ist wieder ein Punkt. Ist es dann vielleicht so, dass die eine Mannschaft schneller ist? Ist es wirklich ein Nachteil? Gegen Tampa Bay war es jetzt nicht so der große Nachteil. Tampa Bay ist älter gewesen auch als die Hurricanes. Also von daher, ja, auch das eben etwas, erstmal ein Fakt und die Auswirkungen, die werden wir vielleicht sehen in dieser Serie. Es ist die 4. Teilnahme der Carolina Hurricanes in der Ära Rod Brind'Amour. 2019, 23, 25 und eben jetzt dieses Jahr haben sie ein Eastern Conference Final erreicht. Sie haben ein einziges Spiel gewonnen in den 3 bisherigen Conference Finals unter Rod Brind'Amour. Eine einzige Partie letztes Jahr. Ansonsten gab es 2019 einen Sweep durch die Bruins und 23 durch die Panthers, letztes Jahr auch gegen die Panthers verloren, aber da wenigstens eine Partie dann gewonnen. Natürlich, klar, gab es die Argumentation 2023 auch von Brind'Amour, ja, das fühlt sich nicht an wie ein Sweep. Mag schon sein, dass es sich nicht so anfühlt. Eigentlich war es ein 0-5, wenn man es genau nimmt, weil die eine Partie ja 4. Verlängerung war. Also haben sie im Prinzip 5 Partien verloren, beziehungsweise von mir aus ein Unentschieden und 4-mal verloren. Gut, Details auf jeden Fall. Warten Sie noch auf einen Erfolg in einem Conference-Finale unter Rod Brind'Amour 2006, als sie den Stanley Cup gewonnen haben, haben sie Finale erreicht natürlich und 2002 auch eine Finalteilnahme für die Hurricanes. Auf der Gegenseite die Montreal Canadiens, die waren tatsächlich 2021 im Stanley Cup Finale, auch das eine sehr komische Saison, das war ja die zweite Covid-Saison, die verkürzte dann. Und tatsächlich waren Caulfield, Suzuki, Anderson, Danault und Gallagher damals noch im Kader. Das heißt also, es gibt fünf Spieler, die schon mal ein Stanley Cup Finale erreicht haben bei den Montreal Canadiens und zwar mit der Mannschaft. Es gibt natürlich noch zum Beispiel einen Newhook, der sogar einen Stanley Cup gewonnen hat, aber mit dieser Mannschaft haben sogar schon, mit diesem Verein, mit dieser Franchise haben sogar schon fünf Spieler, die aktuell zumindest im Kader sind, manchmal nicht auf dem Eis wie bei Gallagher, aber zumindest sind sie im Kader. Caulfield, Suzuki, Anderson, Danault und Gallagher und die haben ein Stanley Cup Finale gespielt. Ja, die Carolina Hurricanes, die haben bisher sehr, sehr viel Erfolg gehabt, weil sie eine extrem gute zweite Reihe hatten. Taylor Hall, 12 Punkte, 3 Tore, 9 Vorlagen, zum Beispiel auch ein Tor in der Verlängerung. Jackson Blake, 11 Punkte, 4 Tore, 7 Vorlagen. Und Logan Stankoven, 8 Punkte, 7 Tore, 1 Vorlage. Und nochmal dran gedacht, 7 Tore, die haben 8 Partien gemacht. Ne? Also er hat extrem gut getroffen, auch gleichmäßig verteilt seine Tore. Und die Jungs, die haben zusammen 15 Punkte gegen Philadelphia gemacht. In dem Fall war es so, dass Blake der Topscorer war, 3 Tore und 7 Punkte in diesen 4 Partien. Eine extrem gute Reihe, aber die Reihe muss auch extrem gut sein, denn Svechnikov, Aho und Jarvis, die sind nicht so besonders gut gewesen bisher in den Playoffs. Svechnikov und Jarvis haben jeweils ein Tor und Aho hat 3 Tore, aber 1 Vorlage. Also wenn man sich die Punkte anschaut, die haben 3 Punkte, 4 Punkte und 4 Punkte und das in 8 Partien. Also ist nicht so wirklich überragend, was die drei da gezeigt haben. Bedeutet aber eben auch, da ist noch Luft nach oben. Nur umgekehrt, genauso brauchen sie diese Produktion auch. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Carolina kann sich auf die zweite Reihe verlassen. Denn da ist es auch so, das ist ganz interessant, ich habe mir mal die Schussquoten angeguckt von Taylor Hall, von Jackson Blake und von Logan Stankoven. Ich will da jetzt nicht alle Zahlen nennen, das wird dann sehr, sehr unübersichtlich. Kommen bestimmt noch ein paar Zahlen, wie ihr mich kennt, in den nächsten Minuten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass alle deutlich, teilweise sehr deutlich, auf jeden Fall deutlich über dem Karriereschnitt sind. So ist das natürlich so, klar, Playoffs, du hast immer einen Gegner, das kann dann auch gegen den Gegner mal gut laufen. Du weißt vielleicht, wie du gegen den Torhüter spielen musst. Du hast gute Matchups, weil zum Beispiel Philly dann eben entsprechend die besten Verteidiger gegen die erste Reihe stellt. Alles Faktoren, aber diese Zahlen deuten dann eben auch darauf hin, dass es sein kann, dass in einem Conference-Finale plötzlich nicht mehr so automatisch die Tore fallen, dass Taylor Hall nicht mehr so spielt, als sei er noch bei den New Jersey Devils, sondern er spielt eben einfach so, wie er in den letzten Jahren gespielt hat, was nicht schlecht sein soll, aber was eben nicht dieses Niveau ist. Logan Stankoven genauso, der hat mit Dallas vor ein paar Jahren ganz, ganz lange Playoffs gespielt, eine schlechte Abschlussquote gehabt, wenig Tore gemacht. Ja, etwas andere Rolle, Spielzeit war aber auch nicht viel weniger. Also das eben etwas, ja, warten wir ab, wie sich das dann jetzt in der dritten Runde in den Playoffs entwickelt. Dann gibt's das Thema Torhüter. Frederik Andersen, der hat im Moment einen Rekord natürlich von 8:0. 1,12 ist der Gegentorschnitt, 95% die Fangquote. Er hat jeweils in der ersten Partie der Playoff-Runde einen Shutout gehabt. Also kein Tor kassiert in Spiel 1 gegen Ottawa, kein Tor kassiert in Spiel 1 gegen Philadelphia. Er hat sowieso in allen 8 Partien noch nicht einmal mehr als 2 Tore zugelassen. Also das ist ja schon mal extrem, extrem gut. Er ist auch unglaublich erfahren, wenn man jetzt einfach insgesamt auch die Torhüter betrachtet, die auch in den Playoffs bei allen Mannschaften im Einsatz sind. 93 Spiele hat er seit 2014, also das ist schon sehr, sehr gut. Und er wäre sicherlich der Hauptkandidat, wenn man jetzt schon mal auf die Conn Smythe Trophy schauen würde, bei den Carolina Hurricanes, dann sicherlich Andersen derjenige, der da sehr, sehr gut ist. Es ist auch nicht so, muss man auch sagen, dass er jetzt nur, sage ich mal, leichte Schüsse gehalten hat, sondern im Gegenteil, er hat eine Fangquote von 92,5% bei High-Danger-Shots, also bei hochkarätigen Torchancen des Gegners, ist er trotzdem sehr, sehr gut unterwegs. Und wenn ich dann bei Goals Save Above Expected schaue, dann ist er natürlich aktuell die Nummer 1, 11,2 plus 11,2 ist sein Wert. Das sind dann fast anderthalb Tore, und zwar pro Spiel, die er mit seiner Leistung verhindert hat und damit natürlich eben auch viele dieser Siege dann mit ermöglicht hat. Das sind die positiven Zahlen. So, wenn ich jetzt aber genauso wie bei Brindamo sage, ja cool, vierte Mal im Conference-Finale, aber eben bisher einen einzigen Sieg, nie weitergekommen. Freddy Anderson hat auch Statistiken, die zumindest Sorgen machen dürften aus Sicht von Canes-Fans. Und zwar ist es so, sein Rekord in Conference-Finals, der ist 4-10. Das heißt, er hat 14 Partien insgesamt in seiner Karriere in Conference-Finals gehabt und hat in diesen 14 Partien nur 4 gewonnen. Von diesen 14 Partien hat er nur 4 gewonnen und er hat in 8 dieser 14 Partien 4 oder mehr Tore zugelassen. Das ist nicht so wirklich gut. Dann muss man auch sagen, er hat lange Zeit nicht so viele Spiele gemacht. Er hat im Schnitt jetzt oder die letzten Jahre nicht mehr als 35 Spiele pro Saison gespielt. Und jedes Mal, wenn die Playoffs länger gedauert haben, wurde seine Fangquote schlechter. Ab seiner 8. Partie, also ab der 9. Partie, nach dem 8. Spiel, ab der 9. Partie in einer Playoff-Saison von Freddy Anderson ist seine Fangquote bei 86% in den letzten Jahren. Natürlich, klar, das waren starke Gegner, gegen die die Hurricanes rausgeflogen sind. Aber auch das ist eben ein Teil der Wahrheit. Oft hatte er Probleme, je länger es dauerte. Wir kommen aber wieder zu dem ersten Punkt, den ich mir bei den Canes eben aufgeschrieben habe. Diese lange Pause, das ist ein Vorteil für Anderson, weil er sich ausruhen kann. Wie gesagt, Rhythmus, okay, das ist ein Thema. Aber wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, dadurch, dass er sonst nicht so viel gespielt hat, dass er immer wieder Probleme hatte, wenn eben die Playoffs auch länger gedauert haben, das könnte jetzt eben ein entscheidender Faktor sein, dass er sich ein bisschen ausruhen konnte in diesen 11-12 Tagen Pause, die die Carolina Hurricanes jetzt entsprechend hatten. Ja, dann schwenken wir mal ein bisschen rüber zu den Montreal Canadiens. Die 5 Spieler, die seit 2021 schon da sind, die habe ich erwähnt. Und Historie ist ein gutes Stichwort. Es gibt 3 Namen, Ken Dryden, Patrick Roy und Jakob Dobisch. Die ersten beiden, Dryden und Patrick Roy, die haben als Rookies den Stanley Cup gewonnen mit den Canadiens. Natürlich ist Dobisch erstmal gerade auf halber Strecke, aber er könnte eben der dritte Torhüter werden in der Geschichte der Canadiens, dem das gelingt. Dryden war das 1971 und Patrick Roy 1986. Dobisch hat solide Zahlen. Klar, 8,6 Gegentorschnitt, 2,52, eine 91%ige Fangquote, auch da bei Goals Save Above Expected. Er hat auch einen Wert von plus 11,1 in 14 Partien. Das ist natürlich auf die Partie gerechnet schlechter als das, was Frederik Andersen hat, aber trotzdem immer noch ein guter Wert. Und was man auch sagen muss, Montreal hat 6 Spiele verloren in den Playoffs bisher. In den Partien danach ist er natürlich perfekt, 6-0. Und die Fangquote ist 93,8%. In den Spiel 7 hatte er 95,7%. Ihr erinnert euch an dieses Spiel 7 gegen Tampa Bay, wo sie deutlich unterlegen waren, die Canadiens, und wo sie trotzdem dann gewonnen haben. Unter anderem eben, weil Jakob Dobisch dort eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Sehr, sehr gut ist auch das, was die Offensive bisher so aufs Eis gebracht hat bei den Canadiens. Man muss aber sagen, es ist auch ja ausgeglichener, als das vielleicht so der Kader normalerweise hergegeben hätte. Sie haben vorne einen Topscorer, der ist Verteidiger, Lane Hudson. 14 Punkte, 2 Tore, 12 Vorlagen, sehr, sehr gut. Nick Suzuki ist mit 13 dahinter, dann hast du noch Slavkovský mit 9, Alex Newhook mit 9 Punkten, aber 7 Toren, 5 davon in der letzten Runde. Der hat sich zu einem echten Playoff-Performer entwickelt. Er hatte einen sehr guten Saisonstart, war dann verletzt am Knöchel und jetzt anscheinend wieder gesund. Und er ist ja jemand, der hat einen Stanley Cup gewonnen. Der weiß, wie es geht. Der weiß, wie man eben dann sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ein Unterschied übrigens zu den Carolina Hurricanes ist allein schon die Tatsache eben, dass bei Montreal die Verteidiger wirklich, wirklich gut treffen. Bei den Hurricanes ist bisher nur Jalen Chatfield derjenige gewesen, der ein Tor gemacht hat. Ja, es liegt auch daran, dass sie 6 Spiele weniger haben, aber das ist schon vielleicht etwas, was so ein bisschen Sorgen machen kann, auch aus Sicht der Hurricanes. Auf der anderen Seite Sorgen machen sollte den Canadiens-Fans die beste Reihe, nämlich die Suzuki, Caulfield und Slavkovsky-Reihe. Wenn sie nicht im Powerplay agieren, diese drei, dann sind sie wirklich schlecht. Die haben zusammen einen Wert von minus 20 bei Plus-Minus. Natürlich, Plus-Minus ist eine Statistik, die ein bisschen irreführend sein kann, aber sie verdeutlicht natürlich, dass die 5 gegen 5 Leistungen dieser drei bisher nicht das sind, was man erwarten kann. Und wenn man jetzt dann wieder sich daran erinnert, was ich vorhin erzählt habe über das Unterzahlspiel von Carolina, dann wird es natürlich umso wichtiger, dass bei 5 gegen 5 Montreal auch irgendwie zum Erfolg kommen kann und eben dann an der Stelle auch tatsächlich dann mal Tore von der ersten Reihe bekommt. Also das ist etwas, wo sie sich wirklich, wirklich verbessern müssen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Die Carolina Hurricanes haben zum Beispiel 2022 und 2024 gegen die New York Rangers verloren. Warum erwähne ich das? Naja, die Rangers, die hatten relativ gute Forwards und auch in der Verteidigung gute Leute, wie zum Beispiel einen Adam Fox. Und sie hatten einen sehr, sehr guten und zu dem Zeitpunkt einfach auch sehr, sehr heißen Torhüter. Und auch das ist jetzt etwas, was so ein bisschen auf Montreal zutrifft. Also auch da wieder eine Parallele zur Vergangenheit und vielleicht etwas, wo Carolina jetzt eine Hürde überwinden muss, die sie damals dann eben gegen die New York Rangers nicht überwinden konnten. Die Canadiens, die müssen sich dran gewöhnen, dass sie auch in dieser Serie das Team sind, was so ein bisschen hinterherläuft, was nicht unbedingt den Spielstand betrifft, sondern was einfach erstmal Puckbesitz und Aktionen betrifft. Carolina, traditionell unter Brendan Moore ein Team, was sehr, sehr viel den Puck hat, was sehr, sehr viel den Puck tief spielt. Viele Forechecks, harte Forechecks. Sie schießen viel aus vielen Lagen. Auch das wird für Dobisch etwas sein, wo er dann eben auch entsprechend ruhig bleiben muss. Es sind nicht unbedingt immer die besten Torchancen von Carolina. Es ist eher eine hohe Frequenz als eine hohe Effizienz. Und Montreal muss so spielen, wie sie das auch gegen Buffalo in Teilen gemacht haben und wie sie es auch vor allem dann gegen Ende gegen Tampa Bay gemacht haben. Geduldig bleiben, die Chancen nutzen, da dann eiskalt eben dann auch Treffer erzielen. Das wird sehr, sehr wichtig sein und das wird eben etwas sein, wo Montreal dann Partien gewinnen kann, wenn es ihnen eben gelingt, aus den wenigen Schüssen dann auch Tore zu erzielen. Ich gehe nochmal ein bisschen rein in die Reihenkombinationen von beiden Mannschaften. Wir fangen mal an mit den Carolina Hurricanes. Erste Reihe, Smetchnikov, Aho, Jarvis habe ich erwähnt. Auf die kommt es mit an. Die müssen mehr treffen, die müssen besser treffen. Auch da sei natürlich erwähnt, in den Jahren, wo sie eben rausgeflogen sind, da waren die drei dann auch nicht mehr so gut am Ende. Also ne, es ist eine Saison, wo bei Carolina viele etwas beweisen müssen, ob es doch besser geht als in der Vergangenheit. Zweite Reihe, Stankoven, Blake und Taylor Hall, bisher die beste der Hurricanes, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die dritte, Jordan Staal, Martinuk und Nikolai Ehlers. Ja, Staal auch schon eher Richtung Ende der Karriere unterwegs und Nikolai Ehlers, der kam ja aus Winnipeg, hatte sich so ein bisschen erhofft, dass er mehr Spielzeit bekommt, dass er mehr treffen kann. Spielzeit ist etwas mehr geworden, viel mehr getroffen hat er auch nicht. Schussquote ist ähnlich, also vielleicht war er einfach so gut, wie er das in Winnipeg war und das setzt sich jetzt auch in Carolina fort. Und hinten die vierte Reihe, Jankowski, William Carrier, der zweite Spieler in der Reihe und Eric Robinson, das ist nicht so die beste vierte Reihe, also Carolina eher so ein Drei-Reihen-Team. Da gibt es schon andere Mannschaften, die da etwas mehr zu bieten haben, dann auch in den Bottom 6. Bei der Verteidigung Jacob Slavin, sehr, sehr guter Verteidiger mit Jalen Chatfield, auch zusammen eine gute Kombination. Im zweiten Verteidigerpaar Keandre Miller, sehr viele Vorlagen bisher, vielleicht so ein bisschen eine Breakout-Saison kam ja von den Rangers, jetzt anscheinend auch da so ein bisschen, vielleicht ohne den Druck in der großen Stadt New York. Sean Walker, auch eine gute Ergänzung, ja auch noch nicht so lange in Carolina, also die beiden passen gut, auch als zweites Verteidigerpaar, vielleicht so auch, was die Offensivunterstützung betrifft, das Beste. Ja, und hinten einer, der normal die Offensive unterstützt, das ist Shane Gostisbehere. Da fehlt im Moment noch ein bisschen was. Da ist noch Luft nach oben, kann man da sagen. Und bei Alexander Nikishin sind sie soweit, glaube ich, froh, dass der im Moment wieder einsatzfähig ist und eben die Gehirnerschüttung, die Concussion dort entsprechend überstanden hat. Die Canadiens, Suzuki, Slafkovský und Caulfield kann eine der besten Reihen der NHL sein, waren sie aber nicht bisher. Da müssen sie eben mehr bekommen, die Canadiens. Die zweite, Jake Evans, Demidov und Newhook, das so ähnlich wie in Carolina, auch die sehr gut unterwegs gewesen bisher. Alle drei persönliche gute Leistungen jetzt auch gezeigt in den Playoffs. Dann hinten Deneau, Anderson und Texier, sehr defensiv, so ein bisschen eben auch ähnlich wie dann auch die Reihe um Star rum bei Carolina mit Deneau, sehr defensiver Center. Das Tor war ja auch mehr Zufall, dass er da angeschossen wird, in Anführungsstrichen, und darüber dann trifft. Und hinten Baldock, Kapanen und Kirby Duck. Das könnte eine Reihe sein, die besser ist als das, was Carolina hat. Also da vielleicht so ein kleiner Vorteil, wenn die eben dann auch mal treffen würden. Ja, sie haben übrigens noch, wen haben sie denn noch, um zu tauschen? Struble für die Verteidigung und Gallagher könnte noch mit reinrücken bei Montreal. Dann Abwehr, Mike Matheson und Carrier hinten. Ein Verteidigerpaar, was, ja, glaube ich, schon so ein paar Probleme auch hatte in der Verteidigung. Also ich glaube, insgesamt gegen Tampa Bay nicht so gut ausgesehen. Das ist eine Schwachstelle, sicherlich, die beiden, und das könnte etwas sein, wo Carolina drauf geht, wo sie versuchen, auch über den Forecheck dann da Fehler zu erzwingen bei den beiden. Lane Hudson, Noah Dobson, sehr gutes Verteidigerpaar, auch in Richtung Offensive, finde ich auch wieder zwei Jungen, die sind ja alle so jung, dermaßen jung bei Montreal, also da auch gut unterwegs, und hinten Shakai und Caden Gooley, ja, also auch da wieder viel Körperlichkeit. Shakai kann natürlich auch mit seiner Masse ein bisschen was machen, auch jemand, der dann in der regulären Saison durchaus auch mal einen Fight hat. Das wird hoffentlich dann aus Sicht von Montreal nicht unbedingt ein Thema werden in den Playoffs. Vielleicht noch ein Blick auf die Dinge drumherum. Die Coaches, über Brind'Amour und dessen Bilanz habe ich schon gesprochen. Martin Saint-Louis auf der Gegenseite, ein jüngerer oder unerfahrenerer Coach. Die haben sich tatsächlich 2000 und wann war es denn? 7, glaube ich, gesehen, in den Playoffs gegeneinander gespielt. Damals Tampa Bay gegen Carolina. Also kennen sich so ein bisschen auch von Aktionen auf dem Eis. Ja, also mir gefallen beide. Ich finde Saint-Louis einen sehr sympathischen Coach. Ich finde Rod Brind'Amour einen sympathischen Coach, weil er auch Dinge sagt. Ich hatte das ja mal erwähnt mit den Video-Reviews, glaube ich, zum Beispiel. Also Dinge sagt, die nicht so das Konventionelle wiedergeben, was immer Spieler gesagt haben, sondern er ist auch offen für neue Möglichkeiten, offen für andere Dinge. Und das gefällt mir. Und bei Saint-Louis auch die Emotionen mit dabei. Er hat jetzt auch wieder an seine Mutter erinnert in der Verlängerung von Spiel Nummer 7. Hat er da wohl auch viel an die gedacht. Also ja, beides finde ich sympathische Typen. Und ich würde es jedem von den beiden gönnen. Natürlich muss man sagen, auf dem Papier Brind'Amour als Coach der Erfahrenere. Aber ob das dann am Ende so viel bringt, lassen wir mal dahingestellt. Denn in den letzten Jahren, die Coaches, die dann gegen ihn gewonnen hatten, die haben ja vorher auch nicht so viel Erfolg gehabt. Also Paul Maurice natürlich wesentlich länger im Geschäft, aber einen Stanley Cup hatte er 2023 auch noch nicht gewonnen. Dann gibt es noch die Hallen. Wir haben einmal das Lenovo Center und das Bell Center. Natürlich ist Montreal eine der besten Kulissen überhaupt in der gesamten Liga. Keine Frage. Also das ist schon ziemlich viel an Atmosphäre, was dort die Fans produzieren, was dort eben dann auch über den Fernseher rüberkommt. Ich war leider noch nicht in der Halle, aber was über den Fernseher auch rüberkommt. Man muss aber fairerweise zugestehen, dass auch in Carolina es immer so wirkt, als ob da richtig Bambule ist und als ob die Fans auch dort sehr, sehr gute Stimmung erzeugen können. Ein Punkt ist, dass Carolina sehr, sehr gerne in den ersten beiden Spielen zu Hause Duftmarken setzt. Das war die letzten Jahre oft so. Das war natürlich in Runde 1 speziell so. Da haben sie ja auch eine unglaubliche Statistik. Lange, lange keine Spiele verloren dort. Und das werden sie sicherlich jetzt auch versuchen, in den ersten beiden Spielen im Conference-Finale so ein bisschen durchzudrücken mit dem letzten Wechsel, mit der Kulisse dann eben auch da die Canadiens so ein bisschen reinzuzwingen. Die haben interessanterweise aber auswärts eine sehr gute Bilanz und zu Hause eben nicht. Also das auch so ein Punkt, können sie das weiterhin auswärts erstmal zeigen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, ein Split wäre schon sehr gut, um auch ein bisschen diese, das sage ich ja auch bei anderen Seiten, um diese Automatismen zu durchbrechen bei Carolina. Nochmal, ich erwarte nicht, wenn jetzt das erste Spiel an Montreal gehen sollte oder Spiel 2, dass Carolina in Panik verfällt. Aber du kannst zumindest einen Gegner mal dazu zwingen, auch Dinge zu hinterfragen. Und wenn der Dinge hinterfragt, dann ist das nicht unbedingt immer positiv, weil er nicht mehr so selbstverständlich, wie das eben jetzt in diesen 8 Partien teilweise der Fall war, agiert auf dem Eis, sondern vielleicht versucht, okay, und denkt sich, ich muss jetzt ein bisschen was anders machen. Ich muss jetzt ein bisschen diese Aktion vielleicht anders machen, anders lösen, den Puck dahin spielen und so weiter. Und dann können auch Fehler entstehen, dann entstehen halt vielleicht andere Situationen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung von Montreal, da auch einfach das aufzubrechen, das, was bisher an Leistungen, an diesem Unverwundbarkeitsschild sozusagen bei Carolina dort zu sehen war. Das wird eine schwere Aufgabe, gar keine Frage. Aber ich traue es den Canadiens tatsächlich zu. Also wenn ich jetzt auch langsam so in Richtung Tipp reingehe, in Richtung, was würde ich denn erwarten von der Serie? Ich hoffe erstmal, dass es eher in Richtung dem geht, was Montreal jetzt zum Beispiel gegen Buffalo gezeigt hat. Natürlich nicht ganz so offen, das spielt Carolina nicht. Aber das wird zumindest auch mal ein paar Tore mehr sehen. Ich hoffe auch, dass das erste Spiel nicht ein Shutout wird, sondern vielleicht auch mal eine Partie, die hin und her geht. Was man sagen muss, es gab schon so ein paar Spiele, wo Carolina hinten lag und wo die andere Mannschaft die Partie auch für sich entscheiden kann oder auch Momente in den Partien, wo das kippen konnte. Bisher haben sie das Spielglück teilweise auch gehabt. Bisher haben sie aber auch die Konsequenz gehabt, dann eben zum Beispiel einen Ausgleich zu schießen, zum Beispiel wieder in Führung zu gehen. Und das ist eben ein Punkt, wo ich auch so ein bisschen Sorgen habe dann bei Montreal, weil sie ja auch teilweise jetzt gegen Buffalo dann zum Beispiel in Spiel 6 das verspielt haben. Ne? Die Führung, die 3-1-Führung im ersten Drittel, du schießt den Torhüter raus vom Gegner, bis in Spiel 6, entscheidendes Spiel für dich, kannst du zu Hause die Serie dann gewinnen. Und das gelingt ihnen nicht. Also das, ja, macht mir dann auf der anderen Seite da so ein bisschen Sorgen. Ich denke, dass am Ende schon Carolina das Team ist, was sich durchsetzt. Es wird hoffentlich auch für alle Beteiligten etwas härter, als das jetzt in den ersten beiden Runden war. Also nicht wegen Verletzungen oder so, sondern einfach, weil ich mehr Spiele sehen will. Ich möchte nicht ein drittes Mal einen Sweep in der Eastern Conference. Also vor den Playoffs haben wir gesagt, Mensch, das ist ja ganz toll, die sind ja alle besser als die im Westen und es ist so ausgeglichen und so eng und jeder kann noch irgendwie in die Playoffs oder kann Erster werden und so weiter und so weiter. Und dann pflügt da ein Team schon mal durch in 2 Runden, spezielle Umstände, ja, okay. Auch weil Philly, glaube ich, der denkbar passendste Gegner war, weil die eigentlich so wie gar keine Offensive hatten und dann eben auch von Carolina da sehr, sehr schön hergespielt wurden. Aber trotzdem, es wäre insgesamt schön, wenn das jetzt nicht in einem Sweep endet. Ich würde aktuell 6 Partien tippen, dann ein 4-2-Sieg für die Carolina Hurricanes und die ziehen dann nach meinem Tipp zum dritten Mal nach 2002 und 2006 in ein Stanley Cup-Finale ein. Die Serie im Westen, da habt ihr ja meinen Tipp dann auch schon entsprechend gehört. Und dann werden wir sehen, ob dieser Tipp jetzt in dieser Serie richtig war und der auf der anderen Seite auch. Kurz nochmal zum Schedule. Das will ich euch einmal auch noch kurz aufmachen und schauen, dass wir da entsprechend noch für euch zumindest mal die Daten haben. Es geht los am Freitag deutscher Zeit, 2 Uhr morgens mit der ersten Partie in Raleigh. Am Sonntag, 1 Uhr deutscher Zeit, Spiel Nummer 2. Dann geht es weiter am Dienstag, 2 Uhr morgens, am Donnerstag, 2 Uhr morgens. Alles schön alle 2 Tage und dann am Spiel 5, wenn es hoffentlich notwendig ist, das wäre dann am Samstagmorgen um 2 Uhr. Spiel 6 ist noch nicht terminiert, aber da gehe ich dann davon aus, aktuell auch aufgrund der Regelmäßigkeit, dass das dann am Montagmorgen entweder um 1 oder um 2 Uhr sein wird. Die Serie hat zumindest noch ein bisschen Variationen drin, was die Anfangszeiten betrifft. Ich glaube, im Westen waren die Zeiten alle identisch. Auf jeden Fall jetzt nochmal, es geht los am Freitagmorgen um 2 Uhr. Carolina Hurricanes zu Hause gegen die Montreal Canadiens. Das war meine Vorschau auf das Finale der Eastern Conference 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.